So, willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen in Susannes Denkwerkstatt. Wir sind jetzt bei Folge 9 und wir kümmern uns mal so ein bisschen um den Herrn Descartes. Also hier in der Mitte ist die Denkwerkstatt auf der Mystik Online-Seite. Und wir scrollen rund 8, 9. So, hier. Folge 9, ich denke nicht und bin trotzdem. Wenn Denken aussetzt, im Anfall, in der Narkose, im Koma, verschwindet das Sein nicht. Diese Folge zeigt, warum Bewusstsein größer ist als Descartes' Cogito und warum wir auch ohne Gedanken bleiben. So, ich öffne die Nachtansicht und dann geht's los. Also, ihr kennt alle diesen Satz von Descartes, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. So, und ich habe das jetzt umgedreht, ich sage jetzt, ich denke nicht und bin trotzdem. Also geht es hier um einmal René Descartes, Anfall, Hirntod und den Raum dazwischen. Ich fange an mit der philosophischen Dekonstruktion des cogito. Descartes Ausgangspunkt war eben dieser berühmte Satz, ich denke, also bin ich, und der Gedanke dahinter ist folgende: Alles kann bezweifelt werden. Sinneswahrnehmung, Körper, Welt, Geschichte. Aber dass ich denke, scheint unbezweifelbar. Und wenn ich denke, dann muss es ein Ich geben, das denkt. Denken wird zum letzten sicheren Fundament des Seins. So, doch dieser Satz klingt nur so lange plausibel, wie man einen gesunden, wachen, denkenden Menschen im Blick hat. Im Sessel, mit der Pfeife, ja, bei gutem Licht und viel Zeit, aber das Leben sieht anders aus. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also, zweitens, was ist mit all den Momenten, in denen niemand denkt? Ich fange an mit dem epileptischen Grand Mal-Anfall. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Beim großen Anfall ist kein Denken, kein innerer Kommentar, kein Erinnerungsfaden. Der Körper zuckt, der Körper ist aktiv, das EEG zeigt heftige Entladungen. Aber in meinem subjektiven Empfinden, da war ich weg. Ich war irgendwie nicht da. Und wer mich dabei sieht, erlebt mich als sehr real, aber nicht normal. Ich bin für andere da, während ich für mich selbst nicht da bin. Und nach Descartes Logik wäre es absurd, wenn Denken Voraussetzung für Sein ist, dann bin ich im Anfall nicht. So, gehen wir noch einen Schritt weiter. Nehmen wir mal Narkose und Tiefschlaf. Unter Vollnarkose habe ich keine bewusst erinnerten Gedanken. Im Tiefschlaf ebenfalls nicht. Und trotzdem würde niemand ernsthaft behaupten, du warst während der OP nicht oder du hast heute Nacht nicht existiert. Nur weil ich mich nicht erinnere. Ich war auch ohne bewusstes Denken. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Nehmen wir Wachkoma und Minimalbewusstsein. Es gibt Patientinnen, die über Monate oder Jahre scheinbar nichts denken, nicht reagieren, nicht kommunizieren. So, und später berichten einige von inneren Erlebnissen, klaren Wahrnehmungen, fragmentierten Erinnerungen. Also, dass sie zum Beispiel irgendwann wieder aufwachen und sagen, ja, aber ich habe an irgendeinem Moment mitbekommen, dass man mich gewaschen hat oder dass man mir zu trinken gegeben hat und ich habe so und so ein Gespräch mitbekommen. Also das Denken war nicht in der Form da, die wir gewohnt sind. Aber das Sein, um das es ja hier geht, war nicht abgeschaltet und allein das unterläuft Descartes Sicherheit. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Punkt 3, EEG, Gehirnströme und die Grenze des Messbaren. Also im Anfall misst das EEG veränderte Aktivität. Beim Schlaf andere Muster. So, und beim Hirntod gibt es keine elektrische Aktivität mehr im Kortex. Aber das EEG misst Ströme, nicht Bewusstsein. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es zeigt uns, was sich im messbaren Spektrum der Oberfläche tut. Es sagt aber nichts darüber, ob es eine Form von Sein gibt, die jenseits dieser Messbarkeit liegt. So, und meine eigene Erfahrung trifft den wunden Punkt des Cogito. Wenn ich im Anfall nicht denke, bin ich dann nicht. Oder wenn ich im Herztod 9 Minuten Nulllinie habe, bin ich in dieser Zeit nicht. Und wenn im EEG nichts aufflackert, existiert dann wirklich nichts. Also Descartes hat aus einer bewussten Situation ein absolutes Prinzip gemacht. Das ist ja auch vor mehreren Jahrzehnten oder sowas schon kritisiert worden. Das ist also philosophisch elegant, aber existenziell zu klein. Punkt 4. Ich denke also, bin ich. Oder ich bin, auch wenn ich nicht denke. Mein Alltag zeigt, ich bin nicht immer am Denken und trotzdem bin ich. Im Anfall, ich denke nicht, aber ich werde getragen, versorgt, wiederbelebt. Im Tiefschlaf, da gibt es in dem Sinne kein Denken und auch einen Körper, der atmet und regeneriert. So, und der Punkt mit der Narkose, da ist kein Denken und doch bin ich Objekt einer medizinischen Handlung. Da fällt mir ein, ich bin mal, als hier meine Geschichte mit der verbrannten Kopfhaut war, operiert worden. Und dann haben die gedacht, ach, die liegt ja sowieso im Koma, die kriegt keine Narkose. Und dann haben die mich irgendwie nicht eingeschläfert. Aber ich habe von der OP so viel mitgekriegt, dass ich ab und zu einen starken Schmerz hatte. Und während der OP hatte ich eine existenzielle Erfahrung, dass ich in Stalingrad Front- und Kriegsberichterstatter war und diese Schüsse gesehen habe. Also daran kann ich mich erinnern. In irgendeinem vorigen Leben. So, also das Sein hängt offenbar nicht am Denken. Es gibt Sein ohne Denken und es gibt Körper ohne Bewusstsein. Und es gibt Bewusstsein ohne erinnerbares Denken. Also wäre ehrlicher zu sagen, manchmal denke ich, aber ich bin auch, wenn ich nicht denke. So, und jetzt kommt wieder unser beliebter Teil 2, diese mystisch-philosophische Rekonstruktion, Denken als Welle, Bewusstsein als Meer. Erstens, vom Kopf in den Raum. Denken ist Beziehung. Descartes tut so, als spiele sich Denken nur im Kopf ab, als innerer Monolog eines isolierten Ich. Aber vielleicht ist Denken gar nicht nur im Gehirn angesiedelt. Jetzt müsst ihr ein bisschen weiterdenken. Also wenn ich eine Blume anschaue, dann passiert ja was zwischen mir und der Blume. Licht trifft auf die Blume und Photonen wandern in mein Auge. Elektrische Signale rasen durch mein Nervensystem. Es gibt Erinnerungen, Gefühle und Bedeutungen steigen auf. Es ist das Denken nicht nur da oben, es ist auch im Raum dazwischen, in der Beziehung, im Feld. So, zweitens, damit kann ich noch weitergehen. Und zwar zum Quantenraum und Bewusstsein. Und das ist eine Analogie. Die Quantenphysik zeigt uns, Zustände existieren, bevor wir sie messen. Teilchen sind verschränkt, ohne dass wir den Weg der Informationen kennen. Es gibt Realität, die sich unseren klassischen Messgeräten entzieht und trotzdem wirkt. Und übertragen auf Bewusstsein könnte man jetzt sagen, Bewusstsein ist nicht einfach das Produkt von Neuronen. Neuronen sind ein Interface, ein Display. Sie zeigen uns, dass etwas in Erscheinung tritt, aber nicht notwendigerweise, wo dieses etwas seinen Ursprung hat. Vielleicht ist Denken eine Welle, die an der Oberfläche sichtbar wird, während Bewusstsein das Meer ist, in dem diese Wellen entstehen. So, jetzt käme Punkt 3, also nochmal die Epilepsie, die Nulllinie und die Nahtoderfahrung. Ich hatte schon mehrfach einen großen Anfall mit Herztod und in diesem einen Fall 9 Minuten Nulllinie. Danach der Defibrillator, die Rückkehr ins Leben. Und das klassische Modell sagt dann, in diesen Minuten warst du weg. Aber meine Erinnerung und die vieler anderer erzählen etwas anderes, ein Gefühl von Zeitlosigkeit. Ein inneres Wissen, gehalten zu sein, veränderte Wertmaßstäbe nach der Rückkehr. Also ob man das Nahtoderfahrung, mystische Erfahrung oder Grenzerfahrung nennt, es zeigt, dass Bewusstsein sich nicht brav an die Grenzen hält, die unsere Messgeräte definieren. So, viertens, eine neue Formel. Ich bin, deshalb kann Denken geschehen. Da könnte man dann statt ich denke, also bin ich, da könnte ich sagen, ich bin und manchmal wird Denken daraus. Sein ist der Boden, Denken ist das Ereignis und Sein bleibt, auch wenn das Denken aussetzt. So, jetzt kommt wieder der Dialog, also Teil 3. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen mal Descartes, der eine Neurologin, eine Wachkoma-Patientin und einen Mystiker trifft. Wir nehmen so eine Szene, runder Tisch, Zwischenraum. Ja, und da sitzen René Descartes höflich, präzise, ein wenig stolz. Dann eine Neurologin, sachlich, mit EEG-Ausdrucken unterm Arm. Dann könnte ich mir noch vorstellen, eine ehemalige Wachkoma-Patientin ist da, ruhig und klar. Und so einen knackigen Mystiker nennen wir ihn Eckhart. So, und Descartes würde dann beginnen. Und Descartes, der sagt dann: Ich habe nur versucht, einen festen Punkt zu finden. Alles ist zweifelbar. Aber dass ich denke, kann ich nicht bezweifeln. Also ist Denken das sicherste Zeichen meines Seins. Jetzt kommt die Neurologin: Monsieur Descartes im Wachkoma oder im Wachzustand. Mag das stimmen, aber ich habe EEGs von Menschen in tiefer Narkose, im Anfall, im Koma. Sie denken nicht und doch würden sie ihnen das Sein nicht absprechen, oder? Ja, Descartes, der sagt dann: Ich würde sagen, ihr Denken ruht. Aber wenn es ruht, bin ich nicht sicher, ob man von ich sprechen kann. Da, und jetzt kommen die Wachkoma-Patienten. Ah, und die sagt: Verzeihung, ich kann Ihnen sagen, ich war da. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht sprechen, nicht reagieren. Aber ich habe Stimmen gehört, Berührungen gespürt, Gespräche mitbekommen. Ich konnte nicht denken wie früher, aber ich war. So, Descartes wird jetzt ein bisschen kleinlaut und sagt: Das überrascht mich. Ich habe solche Fälle nicht gekannt. Ah, vielleicht habe ich das Denken mit Bewusstsein verwechselt. So, und jetzt mischt sich der Mystiker ein, nennen wir ihn Eckhart. Und er sagt dann: Ihr alle setzt beim Denken an. Ich sage, das Denken ist nur ein Werkzeug, es ist die Quelle. Wenn du all dein Denken loslässt, bleibt etwas, das nicht wegfallen kann. Na, wir erinnern uns, Eckhart oder Meister Eckhart hat ja gesagt, wenn du Gott loslässt, dann findest du ihn irgendwie doch in dir oder so, ne? So, jetzt sagt die Neurologin, sie meinen eine Art Bewusstsein ohne Inhalt. Und Eckhart sagt dann: Nenne es, wie du willst. Ich nenne es den Grund. Manche nennen es Gott. Es ist das, was bleibt, wenn alle Formen fallen. Descartes sagt jetzt: Wenn das stimmt, dann war mein Cogito nur ein Zwischenschritt und kein Endpunkt. Die Wachkoma-Patientin sagt dann: Für mich war es so, auch als niemand sicher war, ob ich noch da bin. Ich war da und das reicht mir. So, jetzt kommt Teil 4. Die Poetik, das Gegenstück zum Cogito. Erstens, ich denke nicht und bin. Ich denke nicht. Mein Gehirn schreibt keine Sätze an die Innenwand meines Kopfes. Kein Kommentar, kein Urteil, kein Name und doch etwas ist da. So, zweitens, der Anfall. Ich falle in ein schwarzes Loch. Für mich ist es weg. Für euch ist es zu viel, ihr haltet mich, spritzt, defibrilliert, ruft meinen Namen, ihr sagt später, du warst weg. Aber irgendwas in mir hat euch erreicht. Ja, sonst wäre ich ja nicht zurück. So, dann drittens die Nulllinie. 9 Minuten Null, das Herz schweigt, die Maschine sagt, da ist nichts. Doch, da ist eine Spur, die mich hält. Nicht messbar, nicht kodierbar, aber stark genug, um mich noch einmal in diesen Körper zu ziehen. Jetzt kommen wir wieder zur Blume. Viertens die Blume. Ich sehe eine Blume. Zwischen ihr und mir tanzen Photonen, Atome, Felder, Bedeutungen. Mein Denken glaubt, als hätte es hätte alles erfunden. Aber vielleicht bin ich nur das Fenster, durch das die Welt sich selbst betrachtet. So, und jetzt käme fünftens eine Gegenformel, nicht ich denke, also bin ich, sondern vielleicht ich bin, auch wenn ich nicht denke. Und manchmal wird Denken daraus, damit ich mich selbst erkennen kann. Doch, jetzt haben wir es, ne? Also, jetzt kommt der Schluss, ne? Das war Folge 9 von Susannes Denkwerkstatt. Ein Ort für alle, die ahnen, dass Bewusstsein größer ist als ein Satz von René Descartes. Also, tschüss.